Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Gottesdienst das Thema Gebet hat, weil es Pastor so raussuchen darf, welches Gebet bringst du denn als Predigttext mit, so gibt es eine ganze Menge von wunderbaren Texten, die ganz starke Gebete sind. Also es gibt einen Haufen Psalmgebete halt, wo wir sehen, wie David gebetet hat. Es gibt dieses wunderbare Hiskia-Gebet, wie er da zum Herrn fleht, als er so schwer krank ist. Es gibt dieses fantastische Gebet, was uns überliefert ist, von Jona, wie er im Bauch des Fisches ist. Es gibt im Neuen Testament so viele gigantische Gebete, da ist das Vaterunser, wo uns Jesus selber das Beten beibringt. Es ist so vieles, was an Gebeten in der Bibel dokumentiert ist. Aber es gibt ein Gebet, das steht über allen Gebeten. Es ist das Gebet, das überhaupt gar nicht mehr stärker und gewaltiger sein kann. Das ist das Gebet, was uns in aller Ausführlichkeit überliefert ist, dass Jesus betet vor seiner Passion. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo wir in aller Breite einfach sehen, wie Gott selber zu sich betet, wie der Sohn zum Vater ruft. Dieses Gebet ist an der Tiefe überhaupt nicht zu überschätzen. Und da werden Sie fragen können, welchen Theologen auch immer, es gibt kein größeres, fantastischeres Gebet als dieses. Und dieses Gebet darf heute Abend unser Predigttext sein. Und wir wollen hören auf diese 26 herrlichen Verse aus Johannes 17. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grundwelt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir danken dir für dieses gewaltige Gebet. Wir danken dir dafür, dass du uns in diesem 17. Kapitel des Johannesevangeliums solchen Einblick schenkst in das, was du zum Vater gesprochen hast, Herr. Wir danken dir für alle Liebe, für alle Gnade, für alle Barmherzigkeit, die für uns aus diesem Gebet leuchtet. Und wir sagen dir Dank dafür, dass wir uns jetzt in dieser Predigt noch einmal damit beschäftigen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns segnest in und bei dieser Beschäftigung. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du an jeden Einzelnen von uns in seiner Situation ansprichst, Herr. Damit wir neu erkennen, Herr, wer du für uns bist, Herr, was du für uns getan hast. Und dass das gelingt und dass das geschieht, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und um diese deine Hilfe für unser Hören, für unser Reden wollen wir dich bitten. Lieber Herr und Heiland, segne du selber durch deinen Geist Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, über dieses Kapitel, über dieses gewaltige Gebet könnte man so, so viele Überschriften setzen. Man könnte über den Priesterdienst im Alten Bund und im Neuen Bund sprechen, deshalb heißt es auch hohepriesterliches Gebet. Man könnte sprechen über die rechte Gebetshaltung vor Gott, da lernen wir so vieles darüber. Man könnte über die Trinität sprechen halt, da ist so viel Trinitarisches drin, das ist so ein gigantisch dogmatischer Text halt. Wir könnten hier die elementaren Dinge der Sendung Jesu noch einmal uns vor Augen stellen. Das ist gigantisch. Man könnte über so, so vieles predigen bei und an diesem Text, aber das möchte ich heute Abend alles nicht tun. Sondern aus diesem Gebet möchte ich uns eines noch einmal neu vor Augen stellen, welche Privilegien wir haben, die wir zu Jesus Christus gehören, die wir die Seinen sind, von denen er hier spricht und für die er fleht zum Vater. Ich möchte sprechen über die Privilegien der Gemeinde Jesu und es sind insgesamt 8 Privilegien, die ich mitgebracht habe. Man findet noch mehr in diesem Text halt, aber ich möchte es auf 8 Stück begrenzen einfach, über die ich jetzt sprechen möchte, die wir in diesem Gebet finden. Über die Privilegien der Gemeinde Jesu. Das als erstes Privileg, die Kenntnis des Vaternamens. So sagt es Jesus hier. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Steht es im Vers 6. Vers 12 heißt es, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und im Vers 25, 26 heißt es, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist ein wesentliches Element der Sendung Jesu, dass in Jesus Christus der Name Gottes erklärt wird, dass verstanden wird, wer ist Gott. Im Alten Bund war das nicht möglich. Im Alten Bund wird der Name Gottes offenbart, dem Mose am brennenden Dornbusch. Und als er fragt, wer bist du denn, wie heißt du denn? Da sagt Gott, ich bin Jahwe. Luther übersetzt dieses Wort, das heißt so viel, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Ich werde der sein, der da sein wird, wo du hingehen wirst. Man kann dieses Wort gar nicht richtig übersetzen, so wenig wie man das fassen kann, dass ein Busch brennt und doch nicht vergeht. Dieser Name Jahwe war nicht erklärbar, der war so heilig, über allem stehend. Man konnte ihn nicht begreifen, aber die Juden wussten etwas von dieser Heiligkeit, dass es verboten war, unter Todesstrafe diesen Namen auszusprechen. Und überall, wo im Alten Bund, im Alten Testament Jahwe steht, da liest der fromme Jude bis zum heutigen Tag Adonai, Herr. Er traut sich nicht, diesen Namen auszusprechen, weil er nicht weiß, mit diesem Namen umzugehen. Und dann kommt Gott in diese Welt und er offenbart diesen Namen in Jesus Christus. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Jesus, Jeshua heißt Jahwe rettet. Jahwe rettet. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Dieser Gott rettet. Das ist die Offenbarung des Namens. Und wir müssen vor diesem Gott keine Furcht mehr haben, dass wir diesen Namen nicht aussprechen, sondern wir dürfen ihn aussprechen. Jesus, 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 Jahwe rettet. Ja, wir dürfen zu diesem Gott sagen, lieber Vater, aber. Das ist die Offenbarung, die Jesus deutlich macht. Das ist ein Privileg. Wir können den Namen Gottes überhaupt gar nicht überschätzen. In dem Gebet, das Jesus uns selber beibringt, dem Vater unser, was wir gleich auch sprechen werden, heißt es, der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name. Das ist wichtiger als alles andere, weil dieser Name über alle Namen ist. Und wer zu Jesus gehört, zur Gemeinde, hat das verstanden. Und das ist auch eine Frage, wie tief du im Glauben bist. Da kannst du selber sehen, wenn dir der Name Jesus alles ist, dann bist du im Glauben weit gekommen. Aber wenn neben diesem Namen noch andere Dinge stehen, dann hast du noch nicht verstanden, was dieser Jesus-Name ist. Name über alle Namen, vor dem sich alle Dämonen fürchten, wo sich der Eins in diesem Namen alle Knie beugen werden. Und mit diesem Namen, wo wir Eingang finden werden in die Ewigkeit. Nicht, weil wir gute Dinge getan haben, sondern weil wir den Namen erkannt haben. Jesus, Jahwe rettet. Er ist unsere Rettung. Wir haben Kenntnis dieses Namens. Die Welt hat das nicht. Die hören nur diese fünf Buchstaben, Jesus. Die wissen nichts damit anzufangen. Aber wir wissen, dass in diesem Namen alles drinsteckt. Und das ist kein Verdienst aus uns heraus, das ist nicht irgendeine intellektuelle Meisterleistung, dass wir den Namen Jesus als Rettung annehmen dürfen, dass wir ihn anrufen können. Das hat uns der Herr durch den Heiligen Geist geschenkt. Das ist ein Privileg. Das unterscheidet uns von der Welt. Das macht ein Geschöpf Gottes zum Kind Gottes, dass es weiß, welche Bedeutung der Jesus-Name hat. Und dass er das glaubt und dass er das angenommen hat. Jahwe rettet. Privileg des Namens Gottes. Ein zweites, was Privileg der Gemeinde ist, ist, dass wir Eigentum Jesu sind. Er sagt hier im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und dann kommt es, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Wir sind vom Vater, dem Sohn gegeben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann gehören wir zu seinem Leib, dann gehören wir ihm. Dann sind wir sein Eigentum. Wir haben einen Besitzer, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Auch die Menschen, die in dieser Welt leben und nicht an Jesus glauben, haben einen Besitzer. Sie sind zwar Geschöpfe Gottes, aber Gott hat sie dahin gegeben. Ihr Besitzer ist ein anderer. Das ist der Widersacher, das ist der Satan. Und er nimmt am Ende der Zeiten sein Eigentum mit sich. Wenn er in die Hölle geworfen wird, das ist sein Schicksal, dann nimmt er das mit, was ihm gehört. Und das will Gott gar nicht haben. Das darf dann mit ihm gehen. Was für ein Privileg, dass wir Eigentum des lebendigen Gottes sind. Einer meiner Nachbarn, der musste jetzt seinen Hund abgeben. Junger Hund, aber der hat familiär so viel um die Ohren mit den Eltern, mit der Pflege. Und er konnte den Hund nicht mehr haben. Das hat ihm sehr weh getan. Und da ging es ihm nicht um Geld. Ihm ging es nur um eins, dass sein Hund ein gutes Herrchen bekommt. Dann hat er geguckt überall, dass ja der Hund einen guten Platz hat, wo der unterkommt. Damit er kein schlechtes Herrchen hat. Das kann man gut nachvollziehen, ob man ein Hundebesitzer ist oder nicht. Aber wisst ihr, was viel, viel wichtiger ist, als dass ein Hund ein gutes Herrchen hat? Dass wir einen guten Herrn haben. Und das haben wir, wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören. Wenn der Heilige Geist in uns ist, sind wir Eigentum Jesu. Und dann brauchen wir nicht mehr zu fürchten, dass der Teufel uns eines Tages mitnimmt in die Hölle, sondern wir dürfen wissen, er, dem wir gehören, er wird uns dann heimholen ins himmlische Jerusalem, wenn wir gestorben sind. Wir sind Eigentum Jesu. Was für ein Privileg. Das dritte Privileg der Gemeinde Jesu ist das Wort. Da heißt es im Vers 7 und 8, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das Wort ist ein Privileg. Nun hat die ganze Welt das Wort Gottes. Jeder, der möchte, kann eine Bibel besitzen und kann im Wort Gottes lesen. Aber dass wir das Wort Gottes als das annehmen, was es ist, das ist ein Privileg. Das Wort Gottes selber ist Gott. Wir wissen das aus dem Johannesevangelium. Da heißt es eben, dass am Anfang das Wort war und das Wort war bei Gott und Gott selber das Wort ist. Indem wir das Wort haben, indem wir das Wort annehmen, haben wir Gott, haben wir Jesus selber, nehmen wir Jesus selber hin. Er begegnet uns im Wort, er schenkt sich uns im Wort, so wie er uns im Brot und Wein im Abendmahl schenkt. Und indem wir es annehmen, dieses Wort, so wie wir beim Abendmahl den Wein trinken nachher und das Brot essen, dürfen wir wissen, dass wir damit Jesus annehmen. Und das ist ein Privileg, dass wir das wissen, dass wir das erkannt haben, dass hierin der lebendige Gott ist. Das wisst ihr also nicht in diesem Buch, aber in dem, was hier offenbart wird. Das macht den Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen, zwischen einem wiedergeborenen Menschen und einem nicht wiedergeborenen Menschen. Ich kann nicht wiedergeboren sein und eine Menge über die Bibel wissen. Ich kann da promoviert drüber sein. Ich kann sonst was für Veröffentlichungen drüber geschrieben haben. Aber ich habe das Wort noch nicht, den Kern des Wortes. Ich habe nur den Buchstaben wahrgenommen. Ich kann rezipieren auf Griechisch und Hebräisch, was alles drinsteht, aber ich habe nicht das Wort Jesus Christus erkannt. Aber das macht Gemeinde Jesu aus, dass sie das Wort haben. Das Wort, das der Vater dem Sohn gegeben hat und das sie die Gemeinde angenommen hat. Auch das ist, wie gesagt, keine Leistung von uns. Das ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Das dann zu erkennen, hier begegnet mir Gott. Ich weiß noch bei meiner Bekehrung, wie das gewesen ist. Ich hatte ja auch Konfirmandenunterricht, musste so viele Texte auswendig lernen. Wir mussten noch jeden Dienstag was auswendig lernen, immer aus der Bibel, immer aus der Bibel. Ich kannte so viele Texte der Bibel, aber das war für mich fremd geblieben. Erst als ich den Heiligen Geist hatte, habe ich verstanden, hier habe ich Gott. Hier begegnet mir der lebendige Gott, der zu mir spricht. Was für ein Privileg, das wir haben. Ein viertes Privileg, das wir in diesem Gebet hier finden, ist die Bewahrung vor dem Bösen. So betet Jesus zum Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus bittet für dich, dass du bewahrt wirst vor dem Bösen. Zum Vater, der Sohn spricht zum Vater. Jetzt können wir uns überlegen, wie vollmächtig betet denn Jesus? Und dann wissen wir, sein Gebet geht in Erfüllung. Ohne das Eintreten Jesu vorm Vater wäre keiner von uns auf diese Welt gekommen. Da hätte der Widersacher alles vernichtet und weggenommen. Aber einer ist für uns da, der schützt uns und der tritt betend vom Vater für uns ein. Der bekennt unseren Namen vom Vater, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und deshalb sind wir bewahrt vor dem Bösen. Wir sind noch in der Welt, wo das Böse tobt, und das kriegen wir auch als Christen mit. Aber letztlich sind wir immunisiert. Ja, in dieser Welt kann der Widersacher uns noch eine Menge tun, aber die Wahrheit ist, wir sind bewahrt vor dem Bösen. Er kann uns nichts mehr anhaben. Er ist schon besiegt. Wir haben den Sieg schon davongetragen. Durch das Opfer Jesu Christi, durch seine Auferstehung, sind wir bewahrt vor dem Bösen. Und das ist ein Privileg. Ich denke, jeder, der heute Abend hier ist und jeder, der zugeschaltet ist, der hat einen Haufen Versicherungen abgeschlossen. Mir geht es zumindest so. Also wenn ich mal gucke, was bei mir so im halben Jahr alles abgebucht wird an Versicherungen, halt, das ist meine Krankenversicherung, das ist meine Haftpflichtversicherung, das ist meine Autoversicherung, das ist die Lebensversicherung halt. Also weil ich Beamter bin, zahle ich keine Rentenversicherung, aber meine Frau auch. Also was an Versicherung alles weggeht halt. Und dann hat man eine Rechtsschutzversicherung, was man alles braucht, um in dieser bösen Welt zurechtzukommen mit all dem Elend. Und es ist auch in Ordnung, dass man das macht, da kümmert man sich um all die Dinge. Aber wisst ihr, was die allerwichtigste Versicherung ist? Jesus. Jesus, der Eintritt vom Vater für meine Schuld und Sünde. So wie ich dankbar bin, wenn ich Auto fahre und habe da einen Unfall und weiß, naja, da ist meine Versicherung, die trägt den Schaden, so weiß ich erst recht, da ist einer da, der tritt ein für meinen Schaden, den ich durch meine Sündhaftigkeit verursache. Wo ich eigentlich dem Bösen gehöre, wo ein Anrecht hätte, aber das ist alles getilgt, weil da meine Generalversicherung ist. Jesus, Jesus, Jesus. Und er bittet vom Vater, bewahre ihn vor dem Bösen. Und das tut er auch für dich. Was für ein Privileg. Wir müssen nichts dafür bezahlen, so wie bei den Lebensversicherungen, den Krankenversicherungen, die wir hier in dieser Welt abschließen. Wir müssen nichts dafür bezahlen, sondern der, der für uns die Versicherung ist, hat alles bezahlt für uns am Kreuz von Golgatha. Mit seinem Leben, mit seinem Blut, mit seinem Leib, den er dahin gegeben hat. Und wir kriegen es einfach so geschenkt. Was für ein Privileg. Ein fünftes Privileg, das ist die Wahrheit. Jesus betet hier zum Vater, und nochmal hier betet der, wo niemand vollmächtiger beten kann, der wahre Mensch, Jesus Christus, betet zum Vater. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, hier haben wir es an der Wand stehen, Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit. Und Jesus bittet zum Vater, heilige sie in der Wahrheit. Ein Kapitel zuvor verheißt Jesus seinen Jüngern, dass der Heilige Geist kommen wird. Und er sagt, der Heilige Geist wird euch leiten in aller Wahrheit. Darum geht es im christlichen Glauben, dass man aus der Lüge der Welt befreit wird und zur Wahrheit durchbricht. Aber nicht durchbricht zu irgendeiner intellektuellen Erkenntnis, zu irgendeiner neuen Gesellschaftstheorie, zu irgendeiner politischen Ideologie, schon gar nicht zu irgendeiner Religion. Nein, wo wir durchbrechen zur Wahrheit, das ist eine Person, Jesus Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und mit ihm haben wir Verbindung. Nein, nicht nur Verbindung, die Wahrheit ist dann in uns. Wenn der Heilige Geist, der ja der Geist der Wahrheit ist, in uns ist, dann erfüllt uns die Wahrheit. Und das ist ein Privileg, dass wenn man das erlebt in seinem Leben, dass man die Wiedergeburt bekommt, dass man dann in dieser Welt sauber unterscheiden kann, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Und da hilft uns das Wort dabei. Das sagt uns dann ganz klar, was in dieser Welt Lüge ist und was ist Wahrheit. Wenn uns erzählt wird, wir müssen die Welt retten mit irgendwelchen Klimaprogrammen oder mit irgendwelchen Raketen, wo wir andere Menschen mit umbringen werden, halt, da wissen wir alles, es ist alles Lüge. Das ist nicht der lebendige Gott. Die Wahrheit ist etwas anderes. Das ist das Wort Jesu Christi. Wir können genau sehen, was Lüge und was Wahrheit ist. Wenn uns erzählt wird, es gibt kein Leben nach dem Tod, du hast nur die paar Jahre hier. Die Welt ist so unfassbar verlogen, weil der Teufel der Fürst dieser Welt ist und weil er sie immer wieder verführt. Aber das macht Christsein aus. Dass wir diese Dinge erkennen, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Weil die Wahrheit, das ist, worin uns der lebendige Gott heiligt, zu ihm hinführt. Was für ein Privileg, dass wir diese Wahrheit erkennen durften und dass wir in dieser Wahrheit leben dürfen und dass wir durch diese Wahrheit ins ewige Leben geführt werden. Ein sechstes Privileg, was uns geschenkt ist als Gemeinde Jesu Christi, Das ist unsere Einheit. Heiliger Vater, so betet Jesus hier, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien. Darum bittet Jesus um das Einssein. Der wusste damals schon vor 2000 Jahren, wie sich die Seinen zerstreiten würden. In so viele Denominationen, in so viele Konfessionen. Es geht hier nicht um die, die in der Welt sind. Er spricht wirklich von denen, die zu ihm gehören. Und das ist ein Geschenk, dass wir, wenn wir Glieder am Leib Jesu Christi sind, Brüder und Schwestern haben. Dass wir eine neue Familie haben. Wenn mein Vater im Himmel, durch Jesus Christus, seinen Sohn, und dadurch sind wir untereinander Geschwister. Wir sind Glieder an einem Leib. Und da spielt es keine Rolle, ob wir lutherisch sind, ob wir reformiert sind, ob wir uniert sind, ob wir Baptisten sind, Mennoniten, ob wir Katholiken oder Orthodoxe sind, egal was wir sind. Hauptsache, wir haben den Heiligen Geist, wir sind wiedergeboren und glauben an Jesus Christus, so wie es die Schrift lehrt. Das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg, Teil dieser Einheit, dieses Leibes zu sein. Ich darf dazugehören, Glied am Leib Jesu Christi und darf mit anderen Gliedern für die Zeit, wo ich hier auf Erden lebe, arbeiten fürs Reich Gottes, versuchen, dass dieser Leib an der Stelle, wo ich Glied sein darf, ein bisschen besser funktioniert. Glied am Leib Jesu Christi. Wenn wir nachher Abendmahl miteinander feiern, da werden wir es hören, Christi Leib für dich gegeben, aber an diesem Leib bin ich Glied. Man muss das einmal allein durchdenken, was in diesem Satz drinsteckt, in diesem Vers 11. Dass wir da drin sein dürfen, dass wir eins sind in Christus, in Gemeinschaft mit ihm und damit mit dem Vater. Und dass uns durch sein Wort und durch sein Sakrament verdeutlicht wird. Was für ein Privileg. Wir haben es nicht verdient. Jesus hat es allein für uns erwirkt. Ein siebtes Privileg, die Heiligung. Jesus betet hier, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Der Allmächtige, so wird immer wieder im Alten Testament gesagt, er ist der Heilige. Das ist eine Prädikation, die Gott zusteht. Und die Menschen können nicht zu ihm kommen, weil sie unheilig sind. Das ist das, was wir immer wieder sehen, auch beim Opferkult, halt, dass Menschen eben nicht ins Allerheiligste gehen können, weil sie eben unheilig sind. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott ist nicht möglich. Und dann kommt Gott selber in diese Welt. Und er bringt sich als Opfer für die Menschen dar und heiligt sich für sie, damit sie Begegnung mit dem Heiligen haben dürfen. Diese Ebene, die wir gleich auch im Abendmahl sehen werden, wenn wir miteinander Brot und Wein teilen, heißt, ihr habt Gemeinschaft mit meinem Leib. Das, was ich eben sagte, ihr seid eins in mir. Und das heißt, wir sind geheiligt. Das ist das Wunderbare. Heilige sind wir nicht dadurch, weil uns irgendeine katholische Kirche oder irgendeine Institution für Heilige erklärt, uns irgendwelche Orden umhängt oder irgendwelche Weihen ausspricht. Geheiligt sind wir dadurch, dass sich Jesus für uns auf Golgatha hingegeben hat und wir dadurch geheiligt sind, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Dann sind wir geheiligt. Aber was für ein Privileg, dass er das gemacht hat, dass er das getan hat und dass es für uns so einfach ist, dass wir es nur annehmen müssen, so wie wir gleich das Brot gereicht bekommen, den Wein gereicht bekommen. Wir müssen nur essen und trinken, wir müssen es nur annehmen, wir müssen es nur in uns hineinbringen. Genauso mit dem Glauben an Jesus, wir müssen ihn nur annehmen, wir müssen Jesus nur vertrauen und alles ist gemacht. Und wir sind geheiligt. Wie wunderbar ist das, was für ein Privileg, dass wir durch den lebendigen Gott geheiligt sind. Und das letzte Privileg, das uns geschenkt wird, das ist die Herrlichkeit. Da sagt Jesus hier im Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit die eins seien, wie wir eins sind. Jesus gibt uns die Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben ist. Er schenkt sie uns einfach. Wir müssen nur dran glauben, wir müssen es nur annehmen, wir müssen dieses Geschenk nur auspacken und alles ist in Ordnung. Dann haben wir Teil an der Herrlichkeit, wir werden es erleben, wenn wir gestorben sind und dann sofort im himmlischen Jerusalem sind. Was das bedeutet, Herrlichkeit. Wir haben am Sonntag, Ewigkeitssonntag, da werden wir wieder 16 Namen hören von Geschwistern, die gegangen sind. Die meisten von denen sind im Glauben gestorben. Die sind jetzt in der Ewigkeit. die dürfen diese Herrlichkeit jetzt schauen. Aber wir dürfen uns freuen über dieses Privileg, das uns gegeben und geschenkt ist, dass wir diese Herrlichkeit haben dürfen. Auch dafür haben wir nichts gemacht. Dass wir Wohnstätte im himmlischen Jerusalem beziehen, ist nicht unser Verdienst. Das Geschenk des lebendigen Gottes. Herrlichkeit. Dass diese 8 Privilegien der Gemeinde Jesu, Kenntnis des Vatersnamens, das Eigentum Jesu, das Wort, die Bewahrung vor dem Bösen, die Wahrheit, die Einheit, die Heiligung, die Herrlichkeit. Wenn ich diese 8 Punkte allein sehe aus diesem hohepriesterlichen Gebet, die Jesus der Gemeinde geschenkt hat und damit mir, dann freue ich mich ganz, ganz arg über das, was der Heiland für mich getan hat. Und gleichzeitig fange ich an, mich ein Stück weit zu schämen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da ist es mir so gegangen, als wenn man zu Weihnachten von seiner Ehefrau überreich beschenkt würde. Sie würde ihm einen Porsche schenken, eine dicke Rolex-Uhr, die würden ihm ein neues Gewehr schenken und alles. Sie hätte alles vollgemacht, alles, was man sich nur wünschen könnte, alles kriegt man da serviert. Man selber hätte nichts mitgebracht, ganz im Gegenteil. Hätte am 24.12. noch ihren Namen verleugnet, als der Nachbar über sie gesprochen hat, sich nicht eingesetzt für sie. Ein Geschenk für sie hätte man auch gar nicht gekauft. Die Schuhe hätte man sich nicht angeputzt, hätte man dastehen müssen und könnte nur sagen, Schatz, tut mir leid, dass ich nichts habe. Bitte vergib mir. Ich freue mich über all das, was du mir geschenkt hast, aber ich bin so ein schlechter Ehemann. Bitte vergib mir. Und so geht es mir bei diesem hohepriesterlichen Gebet. Ich freue mich riesig über das, was der Herr und Heiland Jesus Christus der Gemeinde schenkt und damit mir. Aber ich stehe mit leeren Händen da. Ganz im Gegenteil, mir wird klar, was für ein erbarmungswürdiger Sünder ich bin. Und da freue ich mich noch umso mehr, dass dieser Gott sich nicht abwendet, sondern dass er mich erst recht in die Arme nimmt und sagt, genau, weil ich das wusste, weil du, Olaf Latzel, so ein Versager bist, weil du nichts drauf hast, weil du so ein schwacher Kandidat bist. Genau deshalb musste das alles sein. Aber ich bin einfach froh, dass du bei mir bist. Also komm an meinen Tisch und lass dich stärken durch meinen Leib und durch mein Blut. Und so spricht er auch zu dir. Wenn du dich jetzt schämst, angesichts all dessen, was der Herr für dich getan hat, was er dir zugewandt hat, und all dem, wo du ihn enttäuscht hast, er freut sich, wenn du das erkennst, und er lädt dich ein, gleich an seinen Tisch zu kommen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Wir hören die Orgel und wollen noch einmal nachdenken über das, was unser Heiland Jesus Christus uns an Privilegien geschenkt hat.